Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 27.09.2015, Thema die kanaanäische Frau.
Wenn wir auf die letzten 100 Jahre unserer Geschichte schauen, dann begegnen wir letztlich immer der Frage nach der ethnischen Herkunft. Wir haben uns im Seniorennachmittag über das Thema dass man Fremdling ist, darüber haben wir uns unterhalten, da war der Olaf Schmidt ja da. Und heute geht es auch letztlich etwas in die gleiche Richtung. Und die letzten 100 Jahre, wie schon gesagt, ging es um die ethnische Herkunft. Wir kennen diese Schreckensbilder. Die Welt war entsetzt, als sie erfuhr, dass die deutschen Nazis 6 Millionen Menschen getötet haben, deren einziges Verbrechen darin bestand, dass die Menschen Juden waren. Und die Welt war auch zunehmend erschreckt und entsetzt, dass die Apartheid in Südafrika einen Großteil der Bevölkerung unterdrückte, lediglich aufgrund der Hautfarbe. Wir sehen, hier heißt es, dass es am Strand, der Strand ausschließlich für weiße Personen, nicht für Schwarze und auch nicht für Hunde. Ich weiß nicht, ob man diese Bilder in Beziehung setzen darf. Manchmal hat man das vielleicht tatsächlich bewusst gemacht. Zum Glück gab es da auch Veränderungen. Das hat aber viel Arbeit, harte Arbeit gekostet. Aber in vielen Teilen der Welt gibt es noch immer radikale Unterschiede zwischen Völkern verschiedener Rassen. Es gibt noch eine Menge Hass. Es gibt Vorurteile, Argwohn, die es zu überwinden gilt. Das Ziel ist letztlich, dass diese Rassegedanken, Hautfarbengedanken, dass das in den Hintergrund gerät. Dass wir friedlich, harmonisch miteinander zusammenleben und dass es gerade zur Zeit, in den Zeiten, wo Menschen nach Deutschland flüchten, so wichtig, weil ihre Heimat teilweise zerbombt und zerstört wird, weil die Menschen aufgrund ihrer Religion flüchten müssen oder weil es einfach nicht mehr möglich ist, die Familien zu ernähren. Und die Menschen, die kommen, sie fliehen zu Fuß mit dem Schiff. Sie setzen sich in überfüllte Kleinlastwagen und zahlen den Schleppern horrende Summen. Und wenn wir das alles im Hinterkopf behalten oder im Hintergrund haben, dann wirkt der heutige Text, mit dem wir uns jetzt gleich beschäftigen, fast ein bisschen befremdlich. Wir beschäftigen uns mit Matthäus 15, 21 bis 28. Es geht um die kanaanäische Frau. Das ist das Bild von Rembrandt. Er hat diese Geschichte gemalt. Und wir lesen den Text Matthäus 15, 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort, zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete: Kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Und er antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie aber sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ich habe den Text gelesen und dann gibt es manchmal so Texte, wo man denkt, ach, ich suche mal einen anderen für die Predigt am Sonntag. Aber dann merkt man auch, dass einem doch auch innerlich der Ehrgeiz packt, dass man herausfinden will, was das eigentlich mit diesem Text so auf sich hat. Und doch musste ich doch erst mal schlucken. Jesus, er ignoriert hier scheinbar die Bitte einer Frau, weil sie eben nicht zum auserwählten Volk Gottes gehört. Und es sieht zunächst so aus, als würde sich Jesus weigern, einer hilfsbedürftigen Frau zu helfen, weil sie die falsche Nationalität hat. Was würden wir denn denken über einen Arzt oder eine Krankenschwester, die sich weigert, einen Patienten zu behandeln oder zu pflegen, nur weil dieser nicht die richtigen familiären Hintergrund hat oder die richtige Hautfarbe? Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich bei Jesus so? Der Text gibt uns letztlich Antwort. Jesus, er war mal wieder mit seinen Jüngern unterwegs. Und diesmal ging er in das Gebiet zwischen Tyrus und Sidon. Das liegt im heutigen Libanon. Damals war das heidnisches Gebiet. Also, dass dort ein Ausländer auf Jesus zukommt, ist möglich. Und das grenzte an Galiläa. Wir sehen es hier oben. Zwischen Sidon und Tyros war das, und Galiläa war ja weiter unten. Und dorthin hat er sich hingezogen. Warum genau, das können wir nicht sagen. Vielleicht wollte er sich von den unliebsamen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern erholen. Denn wenn wir den Text lesen, der vorne dran steht, da haben wir genau so eine Diskussion. Vielleicht war Jesus auch enttäuscht über den Unglauben des eigenen Volkes und wollte sich eben erholen. Vielleicht hat Jesus gedacht, im Ausland habe ich mehr Ruhe, dann kommen nicht die ganzen Menschen des eigenen Volkes, die ihn nur als Wunderheiler annehmen und wahrnahmen. Auf alle Fälle wollte sich Jesus zurückziehen, denn im griechischen Text heißt es, er entwich in die Gegend. Also es wirkt so, als ist er fast geflüchtet und er zog sich zurück. Also hat Jesus hier etwas ganz Aktives getan und dort im Ausland traf er dann auf eine kanaanäische Frau. Und kanaanäisch heißt die Frau, oder hieß die Frau, weil sie von dem Volk abstammte, die vor der Landeinnahme durch Israel in Kanaan ansässig waren. Und dieses Volk waren die Feinde Israels. Und durch die Hervorhebung der Herkunft dieser Frau wird der Unterschied zwischen Israel und einer Ausländerin besonders deutlich. Fakt ist, sie gehört nicht zum auserwählten Volk Gottes. Sie ist keine Israelitin. Und dennoch wagte sie es, Jesus anzusprechen, weil sie eine Tochter hatte, die von einem bösen Geist übel geplagt war. Was genau los war, das können wir nicht wissen. Vielleicht war sie tatsächlich von einem Dämon besessen. Das heißt, sie war unter der Gewalt eines bösen Geistes. Sie war dämonisiert. Oder eben sie war psychisch krank, verrückt oder auch rasend und das wurde damals auch als besessen angesehen. Aber letztlich ist keines dieser Dinge besonders angenehm und diese Mutter litt daran, dass ihre Tochter krank war. Und die Mutter, die so mutig und gläubig war, die wollen wir gerne in den nächsten Minuten ein bisschen in den Fokus nehmen. Und auf diesen Fokus auf diese Frau legen, denn das, was sie macht und wie sie es macht, das ist mir ein Vorbild geworden im Glauben. Und der erste Gedanke, die Mutter, die bittet im Glauben. Ja, wenn wir den Blick auf die Mutter richten, dann wird eines deutlich. Sie glaubt an den Mann, den sie da aufgesucht hat. Sie beginnt mit dem kleinen Wörtchen Herr. Das steht nicht eben als Bezeichnung für das Geschlecht, wie wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, guten Tag, Herr Engel, dann ist das ja Teil meines Namens. Aber sie beginnt diese Anrede und dieses kleine Wörtchen Herr, Kyrios im Griechischen, das ist ein Ehrentitel. Das ist ein Titel, der Respekt ausdrückt, der Ehrerbietung gegenüber Jesus ausdrückt. Und es wird deutlich, sie sagt, du stehst über mir. Du bist etwas Besonderes. Ich bin dein Diener. Und du bist Gott. Und dann fügt sie hinzu, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus spricht, die Frau spricht hier Jesus an mit einem messianischen Titel. Sie macht deutlich, dass sie an ihn glaubt. Sie macht deutlich, ich glaube, dass du der Sohn Davids bist, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der verheißene Messias bist, den die Propheten angekündigt haben. Das glaubt sie. Und wenn du dich über meine Tochter erbarmst, sagt sie letztlich, dann wird ihr tatsächlich geholfen. Und im Verlauf dieses Gespräches drückt sie ihren Glauben auch dadurch aus, dass sie sich in den Dreck wirft, auf die Knie geht und sie bettelt Jesus richtig an. Sie erwartet von Jesus so viel und musste richtig mit Jesus diskutieren, um an ihr Ziel zu gelangen. Und am Ende sagt Jesus nicht, dass ihre Hartnäckigkeit geholfen hat oder ihr festes Einschreiten, sondern er macht deutlich, dass ihr Glaube groß war und dass das geholfen hat. Und ich habe gefragt oder mir gedacht, wie ist das mit unserem Glaube, wenn wir mit Jesus im Gespräch sind? Glauben wir, dass Jesus die Macht hat, unsere Bitten, die wir an ihn tagtäglich bringen, tatsächlich auch umzusetzen? Oder haben wir oft auch diesen Zweifel in uns oder dieses Misstrauen gegenüber Gott? Gott kann ja, aber wird das machen? Oder Gott kann ja, aber eher bei anderen, bei mir vielleicht nicht. Und ich frage uns und frage mich, haben wir in unserem Leben immer das volle Vertrauen in die Macht Jesus, wenn wir mit ihm im Gespräch sind? Sind wir bereit, auch tatsächlich alles aus unseren Händen in seine Hände zu legen? Und setzen wir mit unserem Leben alles auf die eine Karte, nämlich Jesus, so wie es die Frau getan hat? Oder sind wir doch Menschen, die eher auf die eigenen Gaben und auf die Fähigkeiten vertrauen? Ich merke da, dass ich da auch noch lange nicht am Ende bin. Ich glaube, das ist ein Lernprozess, den man wahrscheinlich sein ganzes Leben buchstabieren soll. Aber dieser Text, er möchte uns Mut machen, wirklich auf Gott und auf Jesus Christus zu vertrauen. Und diese Frau, die hat an Jesus geglaubt. Sie bittet im Glauben und hat alles auf Jesus gesetzt und am Ende wurde ihr Glaube belohnt. Und das, was mich auch an dieser Frau fasziniert, war die Tatsache, dass sie nicht locker gelassen hat. Das ist der zweite Gedanke. Die Mutter, die bittet ausdauernd und energisch. Da kommt jetzt eine Frau im Glauben auf Jesus zu und nennt ihn, so wie ein Großteil seines eigenen Volkes das nicht machen würde. Und wie reagiert er? Erst einmal macht er gar nichts. Er reagiert noch nicht einmal auf das, was sie sagt. Er lässt die Frau einfach im Regen stehen. Und das merke ich, das passt irgendwie überhaupt nicht so in mein Jesusbild. Ich merke, ich habe Jesus immer als den im Kopf, der eben da ist, der die Menschen einlädt, der kommt und den Menschen zuhört. Und hier irgendwie reagiert er so ganz anders. Und vielleicht kennt ihr das auch. Wir bitten um etwas und nichts geschieht. Wir bitten für eine gute Sache und nichts geschieht. Wir bitten auch noch im Namen von Jesus Christus und nichts geschieht. Vielleicht kennt ihr das oder vielleicht ihr nicht. Ich kenne das aber. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Bin ich dann betrübt? Stecke ich meinen Kopf in den Sand? Oder höre ich auf zu beten, weil ich enttäuscht bin, weil ich frustriert bin, weil ich nicht mehr kann? Höre ich vielleicht sogar auf zu glauben, dass Jesus es gut mit mir meint? Diese Frau, die hat davon nichts gemacht, von diesen Dingen. Sie hat nicht aufgegeben. Während Jesus mit seinen Jüngern sich danach unterhalten hat, da schrie die Mutter weiter. Sie schrie, sie hat wahrscheinlich Jesus unterbrochen. Sie war richtig penetrant, so intensiv, dass die Jünger bitten, erfülle doch ihre Bitte. Sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Die waren genervt von dieser Frau. Und sie wollen, und die Frau, die will, dass ihrer Tochter geholfen wird. Und sie erwartet und hofft, dass das Jesus macht. Und nach dieser Situation folgte dann ein Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern, wo er deutlich macht, für wen er gekommen ist. Er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wie ich das erste Mal diesen Vers gelesen habe, da dachte ich, warum? Jesus kam doch nicht nur zu den Israeliten, hat doch auch Ausländer geheilt und habe daran die Geschichte vom Hauptmann gedacht, von dem Knecht des Hauptmanns, der geheilt wurde. Aber beim genauen Nachdenken wurde deutlich, das waren tatsächlich die Ausnahmesituationen. Jesus' Auftrag, sein Auftrag vor Ostern, vor Pfingsten, war Israel. Das hat man auch daran gemerkt, als er seine Jünger mal ausgesandt hat. Diese 12 sandte er aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter. sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Auch Jesus hat seinen Jüngern diesen Auftrag erteilt, den Auftrag, den auch er so hatte. Und da wird deutlich, dass der Auftrag von Jesus tatsächlich zunächst den Israeliten galt. Israel war und ist Gottes erwähltes Volk. Und es war klar, dass das Heil aus diesem Volk kommen wird. Israel musste zuerst und allererst die gute Botschaft hören, aber mit Ostern, mit Pfingsten, mit Himmelfahrt wurde dieser Auftrag ausgeweitet. Zum Beispiel kennen wir die Geschichte oder die Verse aus dem Missionsbefehl. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Da war nicht nur noch Israel, da waren es alle Völker. Oder an Himmelfahrt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, das ist das Erste, in ganz Judäa, auch noch Israel, und dann Samarien bis ans Ende der Welt. Der Auftrag wurde ausgeweitet. Und am Pfingsten, es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Aber zu dem Zeitpunkt, als die Frau mit Jesus sprach, wollte Jesus seine Missionstätigkeit noch nicht ausweiten. Er hatte in Israel alle Hände voll zu tun, um diesen Menschen die Rettungsbotschaft zu bringen. Das war sein Auftrag und das hat er seinen Jüngern so gesagt. Und das müssen wir letztlich auch akzeptieren. Gottes erwähltes Volk ist und war Israel. Aber die Menschen, die Jesus kennenlernen und eigentlich Heiden sind, so wie wir auch aus der Sicht der Israeliten, auch diese Menschen werden irgendwann am Ende werden hinzugenommen zu seinem Volk. Im Römerbrief wird das so sehr beschrieben, da müsst ihr mal nachlesen, im Römer 11, da heißt es, wir werden aufgepfropft an den Zweigen, die ausgebrochen wurden. Da heißt es im Römerbrief, das ist richtig, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten, ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Hier wird eben deutlich, dass wir auch zu diesem Baum Israels hinzugefügt werden und dass eben nicht die Zugehörigkeit zu einem Volk am Ende entscheidend ist, sondern dass wir den Glauben an Jesus Christus und an seine Macht haben. Und das ist der Glaube, den diese Frau hat. Und nach dem Gespräch ist dann die Mutter nochmal zu Jesus gegangen. Und sie verstärkte ihre Bitte, indem sie sich tatsächlich vor Jesus hinwarf. Und dann reagierte Jesus wieder so, wie wir es eigentlich nicht erwarten. Jesus ignoriert sie nicht nur, sondern er weist sie auch noch ab und liefert ihr eine Erklärung, warum er ihre Tochter jetzt nicht heilen will. Es ist schon, das kann ich gar nicht verstehen. Aber Jesus sagte so und argumentierte so, dass Jesus am Ende, oder die Frau argumentierte dann so mit den Worten von Jesus, dass Jesus am Ende doch das tat, was sie sich wünschte. Die Frau ist mir tatsächlich ein Vorbild. Sie blieb dran. Sie hat sich nicht abschrecken lassen. Sie hat weiter Jesus in den Ohren gelegen. Und Jesus, er hat sich umstimmen lassen. So wie auch beim Hauptmann machte Jesus eine Ausnahme und heilte hier einen Ausländer oder eine Ausländerin. Ja, es ist wichtig, dass wir im Gebet immer dranbleiben. Und wie die bittende Witwe, die kennt ihr sicher auch, die Geschichte, nicht aufgeben, immer wieder zu Jesus kommen und immer wieder aufs Neue ihm vertrauen. Jesus hat gesagt, bittet, und dann wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Dazu eine Geschichte von Spurgeon, ein Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, die Mut machen soll, auch in aussichtslos scheinenden Situationen, das Vertrauen auf Gott nicht aufzugeben. Spurgeons Großvater war ein cholerischer, verbitterter Mann und die Großmutter bat deshalb die Enkel, für ihn zu beten. Spurgeon, er war noch ein Kind, kam eines Tages, als es besonders schlimm mit dem Großvater war, zu der Ansicht, das Beten hilft in diesem Fall nichts. Die Großmutter nahm daraufhin den jungen Spurgeon mit in die Küche, zeigte auf die Küchenwaage. Sie bat ihm, sich vorzustellen, dass der hartherzige Großvater in einer der beiden Waagschalen säße, während in der anderen die Gebete für ihn legen. Wenn du dir vorstellst, mein tägliches Gebet hätte das Gewicht eines Kalenderblattes, erklärte sie, dann wäre das im Vergleich zu dem schweren Großvater nicht viel. Nimmst du aber einen Jahreskalender mit 365 Blättern, dann wiegt das schon schwerer. Und jetzt denke dir 50 ganze Kalender, die sind schon richtig schwer, denn so lange bete ich für den Großvater. Und ich bin überzeugt, es kann nicht mehr viel fehlen, bis unsere Gebete so schwer wiegen, dass sie ihn zum Himmel emporziehen. Wäre es nicht schade, wenn wir jetzt müde werden? Das beeindruckte den jungen Spurgeon. Er betete weiter und erlebte, dass sich der Großvater beim Tod der Großmutter Jesus Christus zuwandte und sich selbst tief betroffen und unter Tränen auch noch andere Menschen zum Glauben führte. Die Berührung mit Jesus bringt die Wende. Wir können voller Zuversicht, Freude und Hoffnung wissen, dass unsere Gebete gegenüber Gott, gegenüber Jesus nicht verloren gehen. Und diese Mutter, die hat uns das gezeigt. Diese Mutter, die bat ausdauernd, so richtig energisch ist sie auf Jesus zugekommen. Und dann kommen wir zum dritten Gedanken. Die Mutter, die bittet demütig. Das ist ja ein altes Wort. Trotzdem drückt das das aus, was wir hier erleben. Dazu schauen wir nochmal auf den Dialog zwischen Jesus und der Frau. Da sagt er, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Um den Abschnitt zu verstehen, müssen wir wissen, dass es im Griechischen zwei Wörter gibt für Hunde. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Lazarus und dem Reichen, wo die Hunde kamen und haben dem armen Lazarus die Wunden geleckt. Und das waren nicht irgendwelche Hunde, das waren Straßenköter, die in Gruppen durch die Stadt und über das Land ziehen und zogen, auf der Suche nach Nahrung. Die Juden kannten diese abscheulichen Tiere, denn sie fraßen Aas, Abfälle, das war nichts Sauberes und das war für die Juden sehr schlimm. Und wenn ein Jude über Heiden damals sprach, dann wurden sie hin und wieder auch als Hunde bezeichnet. Und das war sehr abschätzig, das war sehr beleidigend, denn sie meinten diese Straßenhunde. Und wenn Jesus jetzt sagt, dass es nicht recht ist, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden zu geben, dann sagt Jesus, dass es nicht recht ist, den Kindern, den Israeliten, seinem Volk, die Nahrung wegzunehmen. Und er sagt, dass sie den Hunden eben, dass es nicht recht ist, den Israeliten wegzugeben und dass es nicht recht ist, sie den Hunden, quasi den Heiden, zu geben. Und das klingt, wenn wir jetzt diese Straßenköter im Blick haben, ja schon fast beleidigend. Und das aus dem Mund von Jesus? Nein, zum Glück gibt es nämlich noch die andere Bezeichnung für Hunde. Hier werden nämlich nicht die Straßenhunde gemeint, sondern die Haushunde. Oder es ist eigentlich eine Verniedlichung, wenn man das Wort genau anschaut. Man könnte sogar sagen, das sind die Schoßhunde. Und die auch im Haus lebten. Indirekt ein Teil der Hausgemeinschaft. Sie sind die Hunde, die die Abfälle vom Tisch bekamen. Und hätte Jesus diese Frau wirklich beleidigen wollen, hätte er nicht den Begriff genommen des Schoßhundes, sondern eben hätte dann die Straßenhunde genannt. Aber Jesus, er wollte diese Frau nicht beleidigen, sondern ihr klar machen mit diesen Worten, dass sie tatsächlich nicht zum Volk Gottes gehört. Und vielleicht hat er aber auch angedeutet, dass die Frau, obwohl sie eine Nichtjudin war, gar nicht so weit weg war von der Hausgemeinschaft. Denn sie war ja ein Teil der Hausgemeinschaft. Aber dennoch ist Jesus auf diese Art recht deutlich. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Und dann macht die Frau etwas, was mich total fasziniert. Sie sagt, ja, Herr. Sie sagt, ja, Herr. Diese Frau scheint nicht gekränkt zu sein, sondern sie versteht, was ihr gesagt wird. Ja, demütig akzeptiert sie die Rolle, die eigentlich einem Haustier entspricht, das mit Abfällen des Tisches gefüttert wird, sondern sie akzeptiert, dass Jesus zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu den Heiden, sondern zu den Juden gesandt ist. Sie hat gesagt, ja, Herr. Sie akzeptiert die Entscheidung von Jesus. Und selbst wenn Jesus dabei geblieben wäre, hätte sie es vielleicht akzeptiert. Und das ist für mich auch ein Bild dieses demütigen Bittens. Natürlich dürfen wir Jesus alles sagen, dürfen wir ihm alles nennen und auch erbeten. Aber in seiner Autorität handelt Gott, wie er es für richtig hält. Und manchmal ist es so, dass er unsere Bitten vielleicht nicht erfüllt. Manchmal ist es so, dass er auch unsere Bitten später erfüllt. Vielleicht sagt er auch manchmal, nein zu unseren Bitten, weil er letztlich weiß, was gut für uns ist. Das ist schwer, ich weiß das. Und das ist auch etwas, was ich gar nicht so toll finde. Aber es ist etwas, wo wir uns ganz bewusst auch unter die Führung Gottes eben geben dürfen und müssen. Aber wenn wir die Geschichte fertig lesen, dann hat Jesus sich sogar umstimmen lassen, weil die Frau mit seinen Worten argumentiert hat und sie hat wirklich geglaubt. Am Ende sagte sie, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch herabfallen. Sie sagt, ja Herr, ich bin ein Hund, aber wenn von deinem Tisch nur etwas abfällt, dann wird das ausreichen, damit meine Tochter gesund wird. Dann reicht das, dass meine Tochter geheilt wird. Und ich finde diese Haltung dieser Frau faszinierend. Und unter diesen ganzen Bedingungen, unter den ganzen Dingen, die wir da jetzt gehört haben, erfüllt Jesus ihre Bitte. Das ist jetzt keine Garantie, dass es jetzt heißt, okay, wenn wir das jetzt alles so machen, dann macht das Gott so. Aber es ist für uns ein Beispiel, wie wir Jesus bitten dürfen. Ja, die Mutter, die hat im Glauben zu Jesus gesprochen und ihn gebetet. Die Mutter, die war ausdauernd, energisch, ist immer wieder hingegangen. Und ich erinnere an das Beispiel von Spurgeon, die Großmutter, die 50 Jahre und mehr für ihren Mann gebetet hat. Und dann bittet sie eben in einer sehr demütigen Haltung, in dem Wissen, dass Gott der ist, der alles führt und leitet. Amen.